Guten Morgen. Heute wollen wir wieder einige Worte aus der Bibel hören, aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Und dort aus dem Neuen Testament Worte, die unser Herr Jesus selbst gesprochen hat. Und so wie sie zu seiner Zeit an die Menschen seiner Umgebung gesprochen worden sind, so gelten sie auch heute noch. Und ich bin überzeugt, dass sie heute noch auch für uns hochaktuell sind. Fangen wir einfach mal mit einem Wort Jesu, das viele von uns kennen werden, an. Jesus sagte im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das wollen wir jetzt erstmal so stehen lassen. Merken uns aber schon mal für den weiteren Verlauf der Predigt das Wort dranbleiben. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort dranbleiben, so sollen wir an seinem Wort dranbleiben. Das wollen wir jetzt mal so stehen lassen und jetzt geht es los und ich möchte uns langsam an unser Thema erstmal heranführen. Ihr Lieben, ich möchte heute ein bisschen anknüpfen an meine letzte Predigt, wer sich noch dran erinnert. Es ging um König David, den jungen Hirtensohn aus dem Volk Israels, der den Mann aus dem Volk der Riesen mit Namen Goliath erschlug und im Laufe der Geschichte zum König Israels aufstieg. Wir hatten aber gelesen und gehört, dass er danach als König nicht etwa ein Leben in Saus und Braus führen konnte, sondern sein Leben auch nach seiner Krönung vor allem aus Kriegen und Kämpfen bestand. Und da gab es nicht nur Siege, sondern auch Niederlagen, große und kleine. Einmal wäre er dabei fast ums Leben gekommen, wenn ihn nicht sein Kriegs- und Gefolgsmann Abishai im letzten Moment noch das Leben gerettet hätte. Weiß jemand noch, was der Name Abishai übersetzt bedeutet? Der Vater existiert. Und dieser Mensch, dieser Kriegsmann hatte David das Leben gerettet. Der Vater existiert. Das hatte David erlebt und gelernt. Ich denke, das war schon so eine Erkenntnis, die ihn persönlich auferbaut hat, an der er sich sein Leben lang orientiert und aus der er Kraft, Geduld und letztendlich Gottvertrauen schöpfte. Vielleicht zu vergleichen mit Hiob, der ähnlich wie David erkannte, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich möchte uns heute wiederum zur Einleitung auch wieder ein weiteres Wort aus dem Alten Testament lesen, aus dem Psalmen, damit wir aus dem Wort Gottes auferbaut werden, daraus für unser praktisches Leben lernen und uns im Leben daran orientieren können. Ich lese aus Psalm 34 und es ist wieder ein Text von David und zwar nicht aus seinem bequemen Leben als König, sondern diese erstaunlichen Worte, die wir gleich hören werden, schrieb er unter Verfolgung auf der Flucht, als er mal vertrieben wurde. Nicht etwa von seinen Feinden, sondern von seinen eigenen Leuten. Lesen wir, was David in dieser Situation betete. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr sei, wohl dem, der auf ihn traut. Und es geht weiter mit Vers 16. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Soweit das Alte Testament. Sind das nicht kernige Worte, die der David hier spricht? Und zwar zur Erinnerung, der Mann war auf der Flucht. Er hatte Angst, Furcht, hat er selber gesagt in seinem Psalm. Wir haben es gelesen, er hatte Furcht und zwar musste er um sein Leben fürchten. Und es ging um nicht mehr und nicht weniger als um sein Leben und um das seiner Begleiter. Und was tat dieser Mann Gottes? Wie fing er sein Gebet an? Mit Lobpreis. Mit Lob Gottes fing er an. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und er sagte seiner Seele auch gleich, wie sie sich verhalten sollte und was sie tun sollte. Meine Seele rühme sich des Herrn. Warum? Dass es die Elenden hören und sich freuen. Er dachte tatsächlich in dieser Situation nicht zuerst mal an sich, sondern an die anderen, die mit ihm waren und sicherlich genauso viel oder noch mehr Angst hatten. Er schaute nicht auf seine Situation, er schaute nicht auf die Bedrohung, er schaute nicht auf die tatsächlich bedrückenden und furchteinflößenden Tatsachen, nein, er schaute auf Gott. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Und er machte sich und anderen Mut mit diesen Worten, indem er seine eigenen Erfahrungen mit ihnen teilte. Was sagt er? Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Ich könnte jetzt noch Vers für Vers weiter vorlesen und auslegen und ich sage euch, alleine das würde schon für einen gesegneten Vormittag sorgen. Aber ich wollte auch damit nur etwas Appetit machen, dass selber mal jeder in einer ruhigen Minute weiterlesen kann. Bitte merken, Psalm 34, er hat die Überschrift unter Gottes Schutz. Das also war David, ein Mann nach Gottes Geschmack, ein Mann aus dem Alten Testament, eigentlich ständig in Nöten, ständig im Kampf, aber in Gedanken und Gebeten fast immer bei seinem Herrn und Gott. Erstaunlicherweise sogar dann, wenn er mal so richtig Mist gebaut hatte. Bibelleser wissen, wovon ich spreche. Und wir halten das mal etwas im Hinterkopf. David blieb dran an seinem Gott. Szenenwechsel. Und nun sind wir hier, wir Kinder des neuen Bundes, Kinder im Neuen Testament. Und mal ehrlich, erinnern uns diese Psalmworte nicht ein bisschen an die Segenswünsche vom Ende unseres Gottesdienstes aus dem Paulusbrief an die Philipper? Freut euch alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Und warum sollen wir uns freuen? Warum sollen sich unsere Seelen freuen? Nun, der Herr ist nahe. Amen. Und schon sind wir von David ausgehend mitten im Hier und Jetzt. Bei vielen Menschen sind die Zeiten heute auch nicht so toll, wie sie es sich gewünscht hätten oder wie man sich es mal vorgestellt hätte. Und wir Christen machen da keine Ausnahme. Was früher Furcht hieß, heißt heute Angst. Was früher niedergeschlagen sein hieß, nennt sich heute Depression. Aber jenseits aller Begrifflichkeiten bleiben die Gegebenheiten doch dieselben. Und viele kämpfen sich auch heute noch durchs Leben, wie ehemals David, nur dass sie eben nicht sein Gottvertrauen haben, wie wir es aus den gehörten Psalmen herauslesen konnten. Was also läuft schief im Leben der Menschen und besonders auch im Leben vieler Christen? Lasst uns doch mal nachschauen, ob wir nicht in unserer Bibel im Wort Hinweise oder gar Lösungen für einen christlichen Lebensstil finden, der nicht nur nach außen nach mehr Frömmigkeit und Frieden aussieht, sondern unser Leben in seiner Gesamtheit für uns erlöster und lebenswerter und entspannter macht. Und glückselig der Mensch, wenn er tatsächlich ins Wort geht und mit einem Male feststellt, wir sind ja gar nicht mehr im Alten Testament, wir sind im Neuen Testament. Und wir haben heute zu unserer Information, zu unserer Lehre und für ein erfülltes Leben, um in Christus Jesus zu sein, das Evangelium. Und das Evangelium heißt übersetzt die frohe Botschaft. Wenn das Evangelium unsere bevorzugte Lektüre ist, wenn die frohe Botschaft uns tatsächlich froh gemacht hat und uns immer wieder froh macht, wenn wir daran lesen, erleben wir dann diesen frohen Lebensstil tatsächlich? Sind wir dann voller Freude? Sind wir dann sanftmütig, zum Beispiel für unsere Mitmenschen in christlicher Nächstenliebe aufgeschlossen und für unsere Glaubensgeschwister entgegenkommend in christlicher Liebe und Zuneigung? Und ich meine jetzt nicht am Sonntag so für 2 bis 3 Stunden, wenn die Außenumstände mittelprächtig bis tatsächlich schön sind, sondern sind wir so, wenn der ganz normale Alltag uns in Beschlag nimmt, wenn uns schon wieder jemand die Vorfahrt genommen hat, wenn der Nachbar schon wieder vor unserer Einfahrt parkt, wenn die Warteschleife bei wichtigen Telefongesprächen wieder Überlänge hat, wenn die Uhr uns zeigt, dass wir schon wieder zu spät sind und es zusätzlich zu unserem Telefongespräch auch noch an der Tür klingelt. Ihr wisst, was ich meine. Sind wir noch so in unserem ganz normalen Alltag sanftmütig, liebevoll, entgegenkommend und freundlich? Sind wir dann immer noch gelassen, bleiben immer noch ruhig, reagieren immer noch freundlich und bringen es tatsächlich auch noch fertig, mal zu lachen, weil wir im Besitz der frohen Botschaft sind? Ist das so oder eher nicht? Da stellt sich mir doch automatisch die Frage, was ist an dieser frohen Botschaft denn so frohmachend? Und wenn wir jetzt mal der Reihe nach und strukturiert vorgehen, dann stellen sich bei mir zuerst mal 2 Fragen. Eine Botschaft. Wer ist der Absender dieser Botschaft und für wen ist denn diese Botschaft gedacht? Und da kommen ganz verschiedene Menschen schon zu ganz verschiedenen, unterschiedlichen Antworten. Ich will mir und euch jetzt die vielen Antwortmöglichkeiten ersparen und gleich zum Wesentlichen kommen. Denn unsere Frage heute lautet, wie hilft uns denn die frohe Botschaft im Alltag, gelassen, entspannt und voller Freude zu sein? Nun, das Evangelium handelt in erster Linie von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, unserem Herrn, und von der dritten Person Gottes, dem Heiligen Geist. Menschen lesen an vielen Stellen im Evangelium von Gott, dem Vater. Das sagt ihnen vielleicht gar nicht so viel, denn nur wenn wir wissen, dass wir die Kinder Gottes sind, erkennen wir auch, dass Gott unser Vater ist. Die Botschaft also und meine Fragen, Absender und Empfänger, dann haben wir das schon mal geklärt. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist eine ganz persönliche Sache, eine ganz persönliche Botschaft. Und machen wir uns heute zum Anfang doch mal bewusst, Von wem und mit wem redet ein Vater in der Regel? Nun, ein Vater spricht zu seinen Kindern. Und wir lesen an vielen Stellen im Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, und er sagt, und was sagt uns Jesus dort? Johannes Evangelium Kapitel 14, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nun, letztendlich führt das Evangelium die Menschen zu Jesus, erklärt ihnen Gottes Heilsplan mit und für die Menschen und berichtet anhand vieler Zeugen, wie sich Jesus für die Sünden der Menschen ans Kreuz nageln ließ und starb. Aber das war nicht das Ende, sondern Gott ließ seinen Sohn wieder auferstehen, weil er ja im Gegensatz zu allen anderen Menschen auf dieser Welt völlig ohne Sünde war. Das Ziel Gottes, einen perfekten Menschen auf dieser Welt zu haben, war damit erreicht. Danach ging Jesus dahin zurück, wo er hergekommen war, zu seinem Vater im Himmel. Aber er ließ seine Jünger und seine Anhänger nicht als Waisen zurück, sondern schickte uns den Heiligen Geist auf die Erde zu den Menschen, und der führte die Menschen in alle Wahrheiten ein und erklärte den Menschen den Heilsplan Gottes und wie man an diesem Heilsplan teilnehmen konnte. Nämlich indem man sein altes Leben einfach aufgab und an Jesus übergab. Damit war das Alte vergangen und durch die Bekehrung wurde etwas ganz Neues geschaffen. Wurde der Geist des Menschen von Neuem geboren und zur Sicherheit wurde der Mensch, der sein Leben Jesus übergeben hatte, sogar noch mit dem Heiligen Geist versiegelt, bis zur Rückkehr Jesus, denn Jesus war nicht für immer gegangen, das wollen wir nicht vergessen, sondern er hatte es den Menschen versprochen, wiederzukommen, um die bis dahin geretteten Menschen zu sich zu holen. So, das wissen wir hier ja alle, aber ich nehme auch Rücksicht auf die Menschen, die diese Geschichte vielleicht zum ersten Mal hören im Internet oder irgendwo anders. Worauf ich uns nun hinweisen möchte, ist der Anspruch Jesus, den wir eben schon gelesen haben und den wir alle kennen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt hier von sich selbst, ich bin das Leben. Und jetzt kommen wir langsam zum Kern unseres heutigen Gedanken. Das Evangelium, die frohe Botschaft, zeigt uns einen Gegenentwurf zu unserem von uns selbst gestalteten Leben, dem alten Leben, auf. Wir können aus der frohen Botschaft lernen und erfahren, wie der Entwurf Gottes für das neue Leben, für unser neues Leben aussieht. Jeder Mensch hatte vor seiner Bekehrung sein eigenes Leben und nach seiner Bekehrung kommt er durch den Heiligen Geist seinem neuen Herrn Jesus nahe und näher und der sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Und schon wieder stehen wir vor einer persönlichen Entscheidung. Will ich mein Leben so fortführen, wie es war und wie ich es möchte? Oder will ich in Erfahrung bringen, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Leben? Wollen wir das Alte, das Bekannte lieber beibehalten oder wollen wir uns darauf einlassen, ein neues Leben in Christus Jesus zu führen? Und bedenken wir, ich bin das Leben, sagt Jesus, unser Herr und Erlöser. Ich bin das Leben. Der lebendige, von den Toten auferstandene Jesus sagt es uns. Und nachdem wir schon durch ihn zum Vater gekommen sind, zum Schöpfer des Himmels und der Erde, warum sollten wir ihm nicht noch einmal vertrauen und mit ihm erfahren und erleben, wie er aus unserem Leben das Leben macht? Er hat am Kreuz doch buchstäblich schon alles für uns getan, zu unserem Wohl. Johannes Evangelium Kapitel 15, 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Was sollte uns also hindern, diesen Weg mit ihm weiterzugehen und im neuen Leben ein Leben in Christus Jesus zu führen? Wenn jemand einem Menschen sein Vertrauen schenken will, dann ist es wichtig, wie steht mein Gegenüber denn zu mir? Kann ich ihm trauen? Was sagt mein Gegenüber über mich? Wie spricht er über mich? Was möchte er von mir? Lesen wir doch mal in der frohen Botschaft im Evangelium, was sagt Jesus zu uns, zu seinen Nachfolgern und Jüngern? Was sagt er zu uns, Kindern Gottes? Und seid versichert, er meint damit auch jeden Einzelnen heute Morgen hier. Im dritten Johannesbrief lesen wir, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Geliebter, andere Übersetzungen lauten mein Lieber, aber ich habe nachgeguckt, hier steht wirklich im Evangelium Geliebter oder Geliebte. Ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut gehen soll. Boah, ey. Das ist der Wunsch, den unser Herr Jesus für uns hat, seine Geliebten. Ist da irgendetwas drin, was uns nicht gefallen würde oder von dem wir uns in Acht nehmen müssen? Ich denke nicht. Und wer es lieber etwas sachlicher haben möchte und anstatt seiner Gefühle lieber den Verstand einschalten möchte, an anderer Stelle zeigt uns Jesus durch die Konsequenzen, auch die Konsequenzen aus unserer Entscheidung. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das also sind die beiden Alternativen, sein Leben erhalten wollen und es dann letztendlich doch zu verlieren oder das eigene Leben freiwillig aufgeben und dafür das Leben finden, das Jesus für uns selbst vorgesehen hat und darstellt. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Nun, letztendlich haben wir hier mit unserer Bekehrung zu Jesus ja bereits eine Entscheidung getroffen. Unser altes, sündenbehaftetes Leben hat uns sehr belastet. Und zwar so sehr, dass wir es gerne eingetauscht haben und mit Jesus gegangen sind. Wir sind ihm nachgefolgt und tun es heute immer noch. Aber kommen wir doch zu unserem Anfangsthema zurück. Viele von uns haben schon den Eindruck, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, indem sie ihr Leben an Jesus übergeben haben. Aber vielen geht es auch nicht so gut, wie sie sich das vorgestellt haben nach ihrer Bekehrung. Irgendwie haben wir immer mal wieder das Gefühl, stecken geblieben zu sein oder vielleicht auch noch nicht da zu sein, wo wir gerne hin wollten. Und das, obwohl wir regelmäßig im Evangelium lesen, in der frohen Botschaft. Dort lesen wir die tollsten Sachen und Verheißungen Gottes, aber irgendwie ist das alles für uns irgendwie nicht erfahrbar, nicht oder noch nicht angekommen. Und diese Tatsache ist eben nicht frohmachend und Freude bringt, sondern eher beklemmend und löst oft eine gewisse Ratlosigkeit und im schlimmsten Fall Resignation aus. Was mache ich denn vielleicht falsch? Wie kann ich besser werden, um mein Ziel doch noch zu erreichen? Was kann und was muss ich noch tun, damit sich die frohe Botschaft auch auswirkt und mein Leben nicht nur erträglicher, sondern geradezu entspannter, friedvoller und hoffnungsvoller wird. Und nach diesen vielen Fragen kommen wir jetzt langsam zur Lösung des Problems. Die Frage ist doch, führe ich immer noch oder schon wieder mein eigenes Leben, so wie früher vor meiner Bekehrung, oder habe ich das Angebot Jesu tatsächlich angenommen und führe sein Leben, weil dies er auch für mich vorgesehen hat? Und wenn das so ist, wie bekomme ich den Wechsel hin, in dieses Leben Jesu hineinzukommen? Wie kann ich mein eigenes Leben loslassen und nicht mehr in mir selbst sein, sondern das Leben führen, das mir Jesus anbietet, mit dem nicht nur viele, sondern alle Verheißungen des Evangeliums verknüpft sind? Wie kann ich in Christus Jesus sein und bleiben? Dazu kann ich uns nur sagen, wir können uns entspannen. Gott hat für alles gesorgt und es ist einfacher für uns, wie sich das viele vorstellen mögen. Und hier kommt mein Lieblingswort für jede Predigt. Gott wird von dir nie mehr erwarten oder gar fordern, was er dir nicht vorher schon geschenkt hat. Auch aus dem Evangelium der frohen Botschaft, Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und bevor wir zur Auflösung kommen, ist es schon mal richtig zu erkennen oder wichtig zu erkennen, dass es für dieses Leben, das uns Christus anbietet, indem er sagt, ich bin das Leben, überhaupt entscheidend wichtig ist, in Christus Jesus zu sein und in Christus Jesus zu bleiben. Wir finden es überall in der frohen Botschaft, dessen Absender unser lebendiger Vater ist und in dem wir, seine geliebten Kinder, die Empfänger sind. Aber ich sage es jetzt schon mal, eine wichtige Voraussetzung, um dieser Erkenntnis zu kommen, dranbleiben. Ihr erinnert euch, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und jetzt kommt die zentrale Aussage für unsere heutige Predigt, sie steht im Römerbrief, wo sonst? Anmerkung für die, die es nicht wissen. Wir nehmen zurzeit in der Bibelstunde den Römerbrief durch. Wir sind noch nicht an dieser Stelle, aber das Beste kommt noch. Bevor ich also diese wichtige Stelle lese, noch einmal zur Erinnerung, was Jesus zu dir gesagt hat. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Wir sind von Gott geliebte Kinder. Eigentlich dreht sich das ganze Evangelium, die frohe Botschaft, um Liebe. Nämlich um die Liebe Gottes, unseres Vaters, zu seinen geliebten Kindern. Erinnern wir uns, Gott ist Liebe. Aber wie kommen wir nun in den Genuss dieser Liebe? Nun, genau das steht im Römerbrief. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es ist kurz und knackig, Römer 5, 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ein bedeutungsschwerer Satz, mit dem allein kann man Tage verbringen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wo können wir also die Liebe Gottes finden? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Beachte das, die Liebe Gottes ist nicht in unsere Seele ausgegossen, dem Sitz unserer Gefühle. Die Liebe Gottes hat erstmal nichts mit der Seele und mit den Gefühlen zu tun. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Dort, wo seit unserer Bekehrung und seit unserer Wiedergeburt unser von neuem geborene Geist sich aufhält, in der Mitte unserer Persönlichkeit, in unserem Herzen. Denken wir daran, Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott ist Geist. Und er hat den Heiligen Geist damit beauftragt, seine Liebe in unsere Herzen auszugießen. Hört ihr, nicht zu tröpfeln, sondern auszugießen, die Fülle. Und wenn die Fülle der Liebe in unsere Herzen, in unseren Herzen angekommen ist und wir uns in der Mitte unserer Persönlichkeit im Herzen so richtig wohlfühlen, dann können wir das auch von unserem Herzen an unsere Seele weitergeben und diese kann dann anfangen, diese Tatsachen mit den schönsten Gefühlen zu verbinden. Und spätestens dann fühlen wir Seelchen uns doch richtig wohl. Und es wird in diesem kleinen, aber inhaltsschweren Vers am Ende auch noch hinzugefügt, dass der Heilige Geist uns gegeben worden ist. Daher rührt ja unter anderem meine Lieblingsaussage: Gott wird von dir nie mehr erwarten, als er dir nicht vorher schon geschenkt hat. Der Heilige Geist, der die Liebe in unsere Herzen ausgießt, der ist uns auch noch von Gott gegeben worden, geschenkt. Dazu mussten wir keine Anstrengungen unternehmen oder irgendwelche Eigenleistungen noch dazu tun. Denkt daran, unsere Erlösung durch Jesus Christus, unseren Herrn, war perfekt. Dem war und ist nichts hinzuzufügen. Ja, und wir? Haben wir denn gar nichts zu tun, damit die frohe Botschaft und das Evangelium Teil unseres neuen Lebens in Christus Jesus wird? Doch. Auch wir können und sollen unseren Teil dazu tun. Unsere erste Aufgabe haben wir heute schon zweimal gehört. Es ist ganz einfach, dranbleiben, alle Zeit, also täglich am Wort und damit in Christus Jesus, dranbleiben. Jesus ist das Wort und am Wort dran zu bleiben bedeutet, an Jesus dran zu bleiben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Durch ihn zum Vater zu kommen und durch den Heiligen Geist mit dem Vater zusammen zu sein und mit ihm Zeit zu verbringen. Und das ist unsere ganz persönliche Entscheidung, und zwar jeden Tag wieder, wie viel Zeit wir mit unserem Schöpfer, dem Schöpfer Himmels und der Erden, aber unserem Vater im Himmel verbringen wollen. Wir bekommen dazu Auskunft und Anweisungen, auch aus der frohen Botschaft. Epheser 5 sagt euch uns nämlich, werdet voll Geistes. Und das ist also unsere zweite Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Wir sollen voll Geistes werden. Ja, und wie soll das gehen? Nun, das steht im Epheser 5. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das also wären jetzt die zwei Aufgaben, die uns zugedacht sind. Dranbleiben am Wort, also an Jesus, und voll Heiligen Geistes zu werden. Dazu gibt es noch eine Menge zu sagen, aber nicht mehr heute. Wir gehen auf Pfingsten zu und wenn Gott will, werden wir dann eine Fortsetzung dieses Themas hören. Bis dahin kann sich jeder vielleicht schon mal seinen Lieblingspsalm aussuchen. Heute hatten wir in Psalm 34 reingeschaut, unter Gottes Schutz. Dort steht, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Ich will euch noch ein wenig Appetit machen, in den Psalmen zu lesen. Die heutige Losung der Herrenhüter, Brüder, spricht von Psalm 94. Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, Herr, deine Gnade. Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Und eng mit dem heutigen Thema verbunden ist Psalm 27, und damit will ich schließen. Der Psalm ist überschrieben: Gemeinschaft mit Gott. Mein Herz hält mir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Amen.